NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Annette Wieners. Schönen guten Abend. Ein Flugzeug der Egypt Air ist offenbar abgestürzt. Den gesamten Tag über haben internationale Teams nach Wrackteilen, Passagieren und Spuren aller Art im Mittelmeer gesucht. Und auch die Unglücksursache stand im Zentrum der Ermittlungen. Was bekannt ist, wir berichten gleich. Und dann befassen wir uns mit dem Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat. Krebserregend oder nicht? Zulassungsfähig oder nicht? Das Tauziehen dauert nun schon seit Monaten an. Heute sollte ein entscheidender Tag sein. Aber die EU-Länder konnten sich nicht einigen. Wir werden das auch kommentieren. Und später noch über eine interessante Entwicklung bei dem Hersteller von Glyphosat berichten. Monsanto wird vielleicht künftig vom Bayer-Konzern aus Leverkusen gelenkt. Aber zunächst zur Egypt Air, zum Airbus A320, der in der vergangenen Nacht auf dem Weg von Paris nach Kairo vom Radarschirm verschwand. Und zwar während er die griechischen Inseln überflog. 66 Menschen waren an Bord. Und noch immer ist vollkommen unklar, was mit diesem Airbus passiert ist. Auch wenn heute Nachmittag erste Meldungen hereinkamen, es seien Wrackteile im Mittelmeer entdeckt worden. In Paris und Kairo ermitteln die Staatsanwaltschaften. Am Flughafen in Kairo werden die Angehörigen vieler Passagiere betreut. Björn Blaschke berichtet.
Die Stimmung am Flughafen Kairo am frühen Nachmittag. Gedrückt. Angehörige von Passagieren des Egypt Air Flugzeuges kamen seit dem Morgen und hofften auf Informationen über den Flug MS 804. Die Mutter einer Frau, die an Bord des Airbus A320 war, ruft in das Mikrofon einer Reporterin. Ich weiß nichts. Meine Tochter war Stewardess. Ich weiß nichts. Die Fluggesellschaft Egypt Air stellt nach eigenen Angaben Übersetzer sowie Ärzte bereit für Angehörige von Passagieren der Unglücksmaschine. Auch der ägyptische Luftfahrtminister Sherif Fati betonte in einer Pressekonferenz, dass die Angehörigen der Fluggäste betreut werden. Mittlerweile heißt es aus Griechenland, das Anzeichen für Wrackteile oder Rettungswesten vor der griechischen Insel Kreta entdeckt wurden. Ein ägyptisches Flugzeug habe die an der Meeresoberfläche treibenden Gegenstände ausgemacht. Danach seien Schiffe des Suchtrupps an die fragliche Stelle geschickt worden. Ob sie nun tatsächlich zu der abgestürzten Maschine gehören oder nicht, erst wenn die Flugschreiber geborgen und ausgewertet werden können, wird zu klären sein, was den Absturz der Maschine aus einer Flughöhe von mehr als 11.000 Metern ausgelöst hat. Bis dahin wird viel spekuliert werden, Gerüchte um die Welt gehen. Schon heute hieß es häufiger, dass vielleicht und möglicherweise ein Attentat den Absturz verursacht haben könnte. Der ägyptische Luftfahrtminister Sherif Fati: Weder dementieren wir, dass es eine terroristische Aktion war, noch dementieren wir, dass es etwas Technisches war. Es ist zu früh, um über dieses Thema zu sprechen. Später allerdings legte Fati nach, er wolle nicht spekulieren, doch sei bei einer genauen Analyse des Vorfalls die Wahrscheinlichkeit eines Terrorangriffs höher als die eines technischen Versagens. Zumal, das sagen Flugexperten, der Airbus A320 innerhalb kürzester Zeit aus 11.000 Metern Höhe trudelnd abgestürzt sein muss, ohne dass vorher noch ein Notruf ausgesandt wurde. Zwar hatte es am Morgen noch geheißen, dass das ägyptische Militär ein automatisches Signal des Flugzeugs empfangen hat, doch diese Meldung wurde später dementiert, auch vom ägyptischen Luftfahrtminister. Verwirrung also auch um den Notruf. Allerdings brachte es der Minister während seiner Pressekonferenz auf den Punkt: Es gibt noch viel zu viele ungeklärte Fragen. Einer sagt rechts, einer sagt links. Letztlich kann man keinem glauben, ohne die Wahrheit zu kennen.
Glyphosat ist in der konventionellen Landwirtschaft gang und gäbe. Ein sogenanntes Unkrautvernichtungsmittel, das in Gründlichkeit nicht zu wünschen übrig lässt. Auch im Garten oder im Schrebergarten wird es gern benutzt. Unter dem Namen Roundup ist es sehr bekannt. Aber zuletzt hatten sich Studien gehäuft, die davon sprachen, Glyphosat reichere sich im Menschen an, außerdem in den Lebensmitteln, und es könne Krebs auslösen. Es gab mindestens genauso viele Gegenstudien. Und nur so lässt sich erklären, warum die EU sich so schwer tat, eine Entscheidung zu fällen. Sollte man Glyphosat weiter zulassen oder nicht? Heute sollte abgestimmt werden, aber man vertagte sich. Karin Bentsch berichtet.
Es ist ein Erfolg für die Glyphosat-Gegner. Die EU-Kommission hat die Entscheidung über die weitere Zulassung des umstrittenen Pflanzenschutzmittels verschoben. Grund dafür ist, dass sich die EU-Länder nicht auf eine gemeinsame Position einigen konnten. Es habe keine qualifizierte Mehrheit gegeben, sagte Kommissionssprecher Enrico Brivio dem ARD-Hörfunkstudio Brüssel.
Einige große, wichtige Mitgliedstaaten hatten Vorbehalte oder sie wollten sich enthalten. Wir denken, dass bei einem solch wichtigen Thema die EU-Länder selbst Verantwortung übernehmen müssen und es eine solide, qualifizierte Mehrheit braucht.
Frankreich ist gegen eine Neuzulassung des Pflanzenschutzmittels Glyphosat in Europa. Italien hat Bedenken und Deutschland ist uneins und wollte sich deshalb bei der Abstimmung enthalten. In Deutschland ist die Union dafür, dass das umstrittene Unkrautvernichtungsmittel weiter zugelassen wird. Die SPD war zuletzt dagegen. Bereits in 6 Wochen läuft die EU-Zulassung für Glyphosat ab, sagt Kommissionssprecher Brivio.
Wenn vor dem 30. Juni keine Entscheidung gefallen ist, ist Glyphosat in der Europäischen Union nicht mehr erlaubt. Dann müssen alle Mitgliedstaaten die Erlaubnis für alle Produkte, in denen Glyphosat enthalten ist, zurücknehmen.
Das könnte Klagen des amerikanischen Herstellers Monsanto nach sich ziehen. Darüber hinaus ist Glyphosat einer der meistbenutzten Wirkstoffe in Pflanzengiften und Pflanzenschutzmitteln, der europaweit in der Landwirtschaft eingesetzt wird. Die EU-Kommission hat sich mit ihrer unnachgiebigen Verhandlungsstrategie selbst ein Bein gestellt, kritisiert der grünen Europaabgeordnete Martin Häusling, der sich gerade im Ausland aufhält, am Telefon.
Die Kommission hätte gut daran getan, sie wäre im Vorfeld schon mal auf die Kritiker eingegangen. Das heißt, nicht einfach eine pauschale Zulassung über die nächsten 9 oder 15 Jahre, sondern ganz klar mit ganz starken Einschränkungen.
Diese starken Einschränkungen könnten zum Beispiel sein, dass Glyphosat nur noch in Ausnahmesituationen angewendet werden darf, fordert der Grüne.
Man darf es nicht mehr vor der Ernte verwenden und man muss aus der Hand von Laien kommen. Das wären ja doch denkbare Lösungen. Und damit würden wir gut die Hälfte aller Anwendungen sofort einschränken.
Glyphosat also in Zukunft nichts mehr für den Hobbygärtner, nicht mehr in Parks und auf Spielplätzen. Und nur noch ausgewählt in der Landwirtschaft? Solche Ausnahmen könnte sich offenbar auch die EU-Kommission vorstellen, um letztlich doch noch zu einem Kompromiss zu kommen. Wir sind nach wie vor offen für Beratungen mit den Mitgliedstaaten. Wir werden sehen, sagt Kommissionssprecher Brivio. Interesse an einem guten Kompromiss hat auch der grünen Europaabgeordnete Häusling.
Ich hoffe wirklich erstmal, dass die Kommission auf die Kritiker zugeht, dass wir gemeinsam da auch eine Lösung finden.
Es gibt also eine Chance, dass das umstrittene Pflanzenschutzmittel Glyphosat auch weiterhin in der EU zugelassen wird, allerdings unter strengeren Vorgaben.
Trotzdem, wie kann es sein, dass ein Fachausschuss der EU, der sich seit Monaten mit dem Unkrautvernichter Glyphosat befasst, keine Abstimmung zustande bringt? Was steckt denn dahinter? Politische Interessen, wirtschaftliche Interessen oder Lobbyarbeit? Holger Roman kommentiert.
Es ist ein Trauerspiel. Da wird nun schon seit Monaten über die Neuzulassung des Pflanzenschutzmittels Glyphosat diskutiert. In Deutschland wie auf EU-Ebene. Alle Argumente dafür und dagegen sind ausgetauscht. Die Medien haben aufgeklärt, so gut sie es vermochten. Wissenschaftler und Interessenverbände ihre Positionen deutlich gemacht. Und die Frist, innerhalb derer sich die zuständigen Experten einig werden müssen, wurde sogar um ein halbes Jahr verlängert. Trotzdem wagen sich die Vertreter der 28 Mitgliedstaaten, die längst hätten entscheiden können, nicht aus der Deckung. Im Gegenteil, kurz vor Ablauf der alten Lizenz, die 15 Jahre lang galt, bekommen nun auch einige deutsche Politiker kalte Füße und versuchen, die Verantwortung auf die EU-Kommission abzuwälzen. Rückblickend ist klar, es hätte nicht zu einer solchen Hängepartie kommen müssen. Schon vor Monaten hatte die Europäische Lebensmittelbehörde EFSA grünes Licht gegeben. Auch das Bundesamt für Risikobewertung BfR hatte Glyphosat bei korrekter Anwendung für unbedenklich erklärt. Gestützt auf diese Gutachten hatte die Bundesregierung intern ihren Kurs abgesteckt. Der federführende Agrarminister Schmidt von der CSU hatte sich mit seinen SPD-Kollegen grundsätzlich auf eine Verlängerung für Glyphosat verständigt. Unter dem Druck einer misstrauischer werdenden Öffentlichkeit hatte man in Brüssel allerdings auf Einschränkungen gepocht. So soll das äußerst wirksame Totalherbizid nach Schmidts Worten künftig nur noch von Profis verwendet werden, sprich von Landwirten, die etwas von der Sache verstehen. Und auch die sollen das Mittel sorgfältiger und sparsamer handhaben als bisher. Der Plan, die enorme Menge von rund 6.000 Tonnen Spritzmittel pro Jahr allein auf deutschen Äckern zu verringern und den Einsatz strenger zu kontrollieren, ist eigentlich vernünftig. Zur Überraschung der meisten Beobachter hat das aber nicht gereicht. Nach dem unschönen Vorbild TTIP brach aus heiterem Himmel eine hysterische Debatte voller Verdächtigungen und Fehlschlüsse los, die alle Versuche, sachlich zu argumentieren, für und wider abzuwägen, im Keim erstickte. Befeuert wurde die allgemeine Erregung noch durch eine missverständliche Studie, die Glyphosat als wahrscheinlich krebserregend einstuft. Dabei machte sich kaum jemand die Mühe nachzulesen, dass die Forscher zum Beispiel rotes Fleisch in dieselbe Kategorie einordnen. Schlicht deshalb, weil bei Krebs die Menge des untersuchten Stoffes für dessen Wirkung eine wichtige Rolle spielt. Dass es sich bei einem Unkrautkiller wie Glyphosat qua Definition um eine potenziell gefährliche Chemikalie handelt, wird schließlich niemand bestreiten. Massenproduktion ganz ohne Chemie ist in der modernen Landwirtschaft aber schwer vorstellbar. Auch dass inzwischen selbst die WHO das von Glyphosat ausgehende Gesundheitsrisiko als vertretbar einschätzt, scheint niemanden zu kümmern. Die Verwirrung bei Verbrauchern und Anwendern ist perfekt. Die SPD hat sich derweil entschlossen, die Debatte kurzerhand als Wahlkampfthema zu missbrauchen und den mit der Union erzielten Konsens in letzter Minute aufgekündigt. Bei der Abstimmung im EU-Fachausschuss, wann immer die nun stattfindet, wird sich die Agrarnation Deutschland wohl enthalten müssen. Ganz egal, ob bis Ende Juni noch ein Kompromiss gefunden wird, die Kommission das Problem im Alleingang löst oder die Lizenz für Glyphosat einfach ausläuft, die Art, wie die Entscheidung zustande kam, ist für alle Beteiligten hochgradig blamabel. Für das Ansehen der Politik und Europas insgesamt bei den Bürgern ist sie sogar das, was Pestizide fürs Unkraut sind, nämlich pures Gift. Vor diesem Hintergrund hat Minister Schmidt völlig recht, auch wenn er es anders gemeint haben sollte. Glyphosat ist tatsächlich ein Fall für Profis.
Holger Roman kommentierte die ergebnislose Debatte über Glyphosat für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Und es ist ein Thema, das inzwischen auch den Bayer-Konzern aus Leverkusen angeht. Bayer hat jetzt nämlich bestätigt, ja, man führt Gespräche zu einer Übernahme von Monsanto. Monsanto ist der amerikanische Konzern, der Glyphosat herstellt. Und er macht nicht nur Glyphosat. Monsanto besitzt auch Patente auf genverändertes Saatgut. In der deutschen Bevölkerung hat der Name Monsanto keinen guten Beiklang. Und trotzdem will Bayer mit Monsanto zusammengehen. Einzelheiten von Antje Passenheim.
Die Hochzeitspläne stoßen auf wenig Jubel. Verbraucher und Umweltschützer schreien auf, Anleger an der Börse reagieren entsetzt. Die Bayer-Papiere purzeln auf den tiefsten Stand seit Jahren. Zu teuer, zu riskant und ein zu großer Imageverlust könnte die Übernahme des amerikanischen Konzerns für Bayer werden, so die Befürchtung. Das US-Unternehmen wird an der Börse mit 42 Milliarden Dollar bewertet. Der Kaufpreis kann noch einmal weit darüber liegen, weiß Kapitalmarktstratege Oliver Roth von der Otto Seidel Bank.
Bayer kann es stemmen, aber eben nur durch einen großen Kraftakt. Man geht davon aus, dass man, wenn wir in diesem Bereich sind, da ist man natürlich jetzt spekulativ unterwegs, von 50 Milliarden Euro, dass man dann eine Kapitalerhöhung beispielsweise braucht und der Schuldenberg natürlich ansonsten deutlich ansteigt. All das zusammen ist dann wiederum unter die Gleichung zu setzen. Lohnt sich das?
Bayer meint ja. Vertreter des DAX-Konzerns hätten sich kürzlich mit der Monsanto-Geschäftsführung getroffen, um vertraulich über eine einvernehmliche Fusion zu sprechen, hieß es in Leverkusen. Mehr nicht. Klappt der Deal, würde Bayer zum Weltmarktführer aufsteigen, sowohl beim Saatgut wie beim Pflanzenschutz. Die Unternehmen würden dann weit über ein Viertel der weltweit verkauften Pflanzenschutzmittel absetzen. Ein Zweig, auf dem auch Monsanto schon Berühmtheit erlangt hat. Etwa durch Namen wie Agent Orange, ein Entlaubungsmittel, durch das im Vietnamkrieg Hunderttausende ihr Leben verloren. Auch den umstrittenen Wirkstoff Glyphosat haben die Amerikaner entwickelt. Es wird darüber gestritten, ob er Krebs erregt. Monsanto nutzt Glyphosat in seinem Unkrautvernichter Roundup.
Monsanto gilt ja vielen, gerade Verbrauchern, als das personifizierte Übel. Das, was falsch läuft in der Landwirtschaft, und genau das steht jetzt bei Bayer auf dem Einkaufszettel.
Sagt Greenpeace-Agrarexperte Dirk Zimmermann. In den USA wurde der Konzern insbesondere wegen seiner aggressiven Vermarktung von genmanipuliertem Saatgut zum Enfant terrible der Chemieindustrie. Monsanto lässt sich seinen Hightech-Samen nämlich patentieren. Dadurch kann der Konzern von jedem Bauern, der ihn aussät, hohe Lizenzgebühren fordern.
Monsanto ist ein äußerst aggressives Unternehmen, das in den USA ja zahlreiche Landwirte wegen der Verletzung geistigen Eigentums verklagt hat.
Gentechnik und Pestizide seien keine Zukunfts-, sondern Risikotechnologien, kritisierte auch Grünen-Bundestagsfraktionschef Anton Hofreiter. Eins jedenfalls steht jetzt schon fest: Die Fusion wäre eine der aufsehenerregendsten auf dem Chemiemarkt.
In Brüssel ist heute ein EU-Bericht vorgelegt worden, der einem die Sprache verschlagen kann. Es geht um Menschenhandel in der Europäischen Union, den Verkauf von Babys und Organen und um Ausbeutung von Kindern. Die meisten Opfer stammen aus osteuropäischen Ländern, aber auch aus den Niederlanden. Ralf Siener berichtet.
Es geschieht mitten in Europa.
Trafficking of pregnant women to sell their newborn babies.
Schwangere werden gehandelt, um später ihre Neugeborenen zu verkaufen. Jungen Menschen wird die Leber oder die Niere entfernt, um diese Organe auf dem Schwarzmarkt anzubieten. Wohlgemerkt, wir sprechen hier nicht über Organhandel, betont Miria Vassaliado, die EU-Koordinatorin gegen den Menschenhandel. Wir sprechen hier vielmehr über Menschen, die gezwungen wurden, sich Organe entnehmen zu lassen, die dafür nicht bezahlt wurden und von denen einige später gestorben sind. Zwei Drittel der gehandelten Frauen und Mädchen werden zur Prostitution gezwungen. Andere werden zwangsverheiratet oder für Scheinehen benutzt und Kinder als Drogenkuriere oder Arbeitssklaven eingesetzt.
It's a very long list.
Die Liste des Menschenhandels in Europa ist sehr lang, sagt die EU-Koordinatorin gegen den Menschenhandel.
There's gruesome examples like that, and there's many.
Es gibt zahlreiche grauenhafte Beispiele in der EU für Menschen, die wie Tiere gehandelt werden.
15.846 Victims.
15.846 Opfer von Menschenhandel wurden von den EU-Staaten in den letzten beiden Jahren registriert.
And we do fear that the actual number of victims of trafficking in the EU could be substantially higher.
Aber die Dunkelziffer könnte sehr viel höher liegen, befürchtet die EU-Kommission.
Is the tip of the iceberg.
Die Kommission in Brüssel, sie kennt nur die Spitze des Eisbergs. Feststeht,
two-thirds of those are EU citizens.
Zwei Drittel der Opfer von Menschenhändlern in Europa sind Europäer. Sie besitzen eine EU-Staatsbürgerschaft. Wegen der Flüchtlingskrise geraten immer mehr Kinder und Jugendliche in die Fänge der Menschenhändler.
Trafficking is a highly profitable criminal act.
Der Menschenhandel in Europa sei ein hochprofitables kriminelles Geschäft. Und das Risiko für die Täter relativ gering, betont EU-Flüchtlingskommissar Dimitris Avramopoulos. Zumal in zahlreichen europäischen Staaten derjenige straffrei ausgeht, der wissentlich die Dienste der Opfer des Menschenhandels in Anspruch nimmt.
Just over half of the member states treat this as a crime.
Nur gut die Hälfte der EU-Staaten bewertet das als Verbrechen, betont die EU-Koordinatorin gegen den Menschenhandel. Obwohl alle Staaten sich zur EU-Menschenrechtscharta bekennen, macht sich in zahlreichen von ihnen nicht strafbar, wer wissentlich die Opfer der Menschenhändler ausbeutet.
Montenegro ist nur ein kleiner Staat, abgesplittert aus dem ehemaligen Jugoslawien. Aber an Montenegro entzündet sich im Moment die große Weltpolitik. Montenegro soll nämlich Mitglied der NATO werden, zum Ärger von Russland. Russland beobachtet schon lange sehr argwöhnisch, wie die NATO sich auf dem Balkan etabliert und fühlt sich jetzt wieder neu provoziert. Denn heute haben Vertreter der NATO-Mitgliedstaaten und Montenegros das sogenannte Beitrittsprotokoll in Brüssel unterzeichnet. Kai Küstner.
Wie schwierig der Balanceakt ist, den die NATO im Umgang mit Russland vollführt, dafür scheint der Fall Montenegro als vorzügliches Beispiel zu dienen. Die Aufnahme des kleinsten Landes Ex-Jugoslawiens in das größte Militärbündnis der Welt ist nunmehr offiziell beschlossene Sache. Von heute an wird Montenegro am NATO-Tisch Platz nehmen, verkündete jetzt feierlich Generalsekretär Stoltenberg, was durchaus wörtlich gemeint ist. Ab sofort darf der Balkanstaat als Zuhörer an Sitzungen des Bündnisses teilnehmen. Wirklich 29. NATO-Land wird Montenegro aber erst, wenn die Parlamente der Mitgliedstaaten dies abgesegnet haben. Auch wenn die militärische Stärke des Landes sich in Grenzen hält, Montenegro hat in etwa so viele Einwohner wie die Stadt Düsseldorf und eine winzige Armee von 2000 Mann. Russland reagiert auf jede Erweiterung des Bündnisses, gerade gen Osten, empört und hat Gegenmaßnahmen angekündigt. Jegliche Sanktionen von Seiten Russlands wären absolut ungerechtfertigt. Es geht hier um die Entscheidung des souveränen Staates Montenegro über seinen Weg selbst zu bestimmen, findet NATO-Generalsekretär Stoltenberg, der anhand des Beispiels Montenegro auch aufzuzeigen versuchte, dass die Allianz ihre Türen für Neumitglieder offen halte. Nun ist allerdings auch klar, dass Staaten wie Georgien, in denen nach dem Krieg mit Russland ein ungelöster Konflikt schwelt, derzeit kaum Chancen auf wirkliche Aufnahme haben. Ähnliches gilt für die Ukraine. Das alles zeigt, wie schmal der Pfad ist, auf dem die NATO im Umgang mit Russland wandelt, dem man mit tiefem Misstrauen begegnet, das man aber auch nicht mit völliger Missachtung strafen kann.
Wenn wir nach Syrien schauen, wir haben eine Gruppe von 20 Staaten rund um den Tisch, die sich bemühen, nach 5 Jahren Bürgerkrieg einen Ausweg zu finden, darunter auch Russland. Und es deutet sich an, dass wir in Libyen, wenn es darum geht, neue Beschlussfassungen im UN-Sicherheitsrat zu suchen, auch da in begrenztem Umfang auf Russland angewiesen sein werden,
befand der deutsche Außenminister Steinmeier in Brüssel. Daher verfolgt die NATO im Umgang mit Moskau seit Ausbruch der Ukraine-Krise eine Doppelstrategie. Die Abschreckung und Dialog miteinander kombiniert. Was die Abschreckung angeht, so ist bereits klar, dass Länder wie Polen oder das Baltikum deutlich aufgerüstet werden. Nur ist noch fraglich, welcher NATO-Staat wohin wie viele Truppen entsendet. Das einst Russland gegebene Versprechen, keine Truppen in nennenswerter Zahl und dauerhaft an dessen Grenze zu stationieren, will die NATO indes nicht brechen. Auch um die Gespräche mit Moskau nicht zu gefährden. Gerade auf deutschen Druck hin hatte ja vor kurzem erstmals wieder der lange auf Eis gelegte NATO-Russland-Rat getagt, der für einen vertieften Dialog mit Moskau einst ersonnen worden war.
Es war natürlich die erwartete Kontroverse, aber aus meiner Sicht auch gerade deshalb wichtige Diskussion.
So der deutsche Außenminister Steinmeier rückblickend über das erste Treffen seit langem. Die richtige Balance im Umgang mit Russland zu finden, wird auf absehbare Zeit eine schwierige Aufgabe für die NATO bleiben.
Vorgestern, als der neue österreichische Bundeskanzler Kern vereidigt wurde, hat er erstmal sein Kabinett umgebildet und Minister ausgetauscht. Heute musste er vor dem Parlament reden und eine Regierungserklärung abgeben. Sie sollte die Richtung vorgeben, in die er Österreich umleiten will. Und zwar weg von den Rechten vor allem. Stefan Oschwart berichtet.
Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrte Frau Präsidentin des Nationalrats.
Premiere für den neuen österreichischen Bundeskanzler Christian Kern. Vor dem Parlament in Wien gab der Sozialdemokrat heute seine erste Regierungserklärung ab. Er sprach von Aufbruch, von Visionen, von einem weltoffenen Österreich, dem Gegenmodell zur rechtspopulistischen FPÖ. Parteichef Strache konterte:
Was da angerichtet worden ist, die letzten 3 Jahre, an massivem Schaden, das ist all das, was die Bevölkerung an Last zu tragen hat, in unterschiedlichsten Bereichen. Und dann kann man da nicht hergehen und so tun, na bitte gebt's mir noch eine Chance.
Kern hatte billigem Populismus eine Absage erteilt. Flüchtlinge seien kein gutes Feld für Symbolpolitik. Das trifft den Markenkern von Strache und Co. Die FPÖ war denn auch die einzige Fraktion im Nationalrat, die nicht Beifall klatschte. Der Auftritt Straches wiederum sorgte für Empörung bei den anderen Parteien. SPÖ-Fraktionschef Andreas Schieder und Grünen-Chefin Eva Glawischnik schlugen in die gleiche Kerbe.
Die Politikverdrossenheit kommt ja genau davon, dass man ohne Konzepte schon vorher weiß, was alles schlecht ist. Und Sie haben es aber heute auch noch einmal eindrucksvoll bewiesen, dass Sie vollkommen inhaltsleer sind.
Ich empfinde es als massive Respektlosigkeit gegenüber 9 Menschen, die sich in eine Regierungsfunktion begeben haben, ihnen noch nicht einmal eine einzige Minute zugehört zu haben. Das ist wie vor Anpfiff eines Spieles, wo du gerade einmal die Spielaufstellung gehört hast, schon zu wissen, dass die Mannschaft verloren hat. Dafür ist die Situation zu ernst.
Am Sonntag findet die Stichwahl um das Amt des Bundespräsidenten statt. Kern hatte eine indirekte Wahlempfehlung abgegeben für den Gegenkandidaten des FPÖ-Favoriten Norbert Hofer. Der freiheitliche Kandidat orakelte heute:
Wir werden früher wählen. Ich glaube nicht, dass diese Regierung bis 2018 halten wird.
Hofer hat schon angekündigt, dass er die Regierung entlassen und Neuwahlen ansetzen könnte, sollte er Bundespräsident werden. Kerns Plan dagegen: Die Große Koalition soll fortgesetzt werden. Der konservative Juniorpartner ÖVP erneuerte heute im Nationalrat das Eheversprechen. Vizekanzler Mitterlehner sagte:
Ich habe die Rede gehört. Ich will. Ich glaube, unsere Seite will auch. Und wenn wir gemeinsam die Probleme angehen, sollte sich Anspruch und Wirklichkeit miteinander verbinden. Auf gute Zusammenarbeit. Wir gehen die Sache an.
Für die Wirtschaft hatte Kern einen New Deal angekündigt. Wirtschaftskammerpräsident Leitl forderte einen Pakt für Arbeit und eine Willkommenskultur für Gründer. Und die Österreicher auf der Straße? Was halten Sie vom neuen Kanzler Christian Kern, aufgewachsen im Wiener Arbeiterbezirk Simmering, zuletzt Chef der österreichischen Bundesbahnen?
Ich hoffe, er wird uns einiges Gutes bringen.
Mir kommt er immer ein bisschen steif vor. Also unnahbar, also kein Mann des Volkes, würde ich sagen.
Jeder will. Aber im Grunde bringt keiner was weiter.
Dann schauen wir, was er macht, oder? Grundsätzlich ist alles, was uns Strache erspart, ein Gewinn.
Auf dem Papier ist der türkische Staatspräsident Erdogan überparteilich, ein unabhängiger Staatslenker. Im echten Leben hält Erdogan alle Zügel in der Hand in der Türkei und steuert vor allem die Geschicke der islamisch-konservativen Partei AKP in seinem eigenen Interesse. Die AKP hat heute einen Nachfolger für den zurückgetretenen Ministerpräsidenten nominiert. Binali Yildirim soll es werden. Ein Mann, der Erdogan sehr treu ergeben ist. Reinhard Baumgarten mit Einzelheiten.
Binali Yildirim gilt als einer der treuesten unter den treuen Erdogan-Anhängern. Seit 14 Jahren schon gehört er den verschiedenen AKP-Regierungen an. Yildirim ist 60 Jahre alt, verheiratet und hat 3 Kinder. Der ausgebildete Schiffbauingenieur war als Verkehrsminister maßgeblich am Ausbau der türkischen Infrastruktur beteiligt. Yildirim soll am Sonntag auf einem Sonderparteitag Chef der islamisch-konservativen AKP werden. Kommende Woche dürfte er dann auch zum Nachfolger von Ahmet Davutoğlu im Amt des Regierungschefs gewählt werden. Davutoğlu hatte kürzlich seinen Rücktritt von beiden Ämtern bekannt gegeben, als ihm klargemacht wurde, dass er nicht mehr die Gunst von Präsident Erdogan genießt. Zu den künftigen Aufgaben als Partei- und Regierungschef sagte Binali Yildirim türkischen Medienangaben zufolge: Wir werden in vollkommener Harmonie auf allen Ebenen mit unseren Parteikollegen zusammenarbeiten. Das, so wird er weiter zitiert, gelte vor allem für den Gründer und Anführer Erdogan.
Die Deutsche Bank wird noch für lange Zeit damit beschäftigt sein, ihre Altlasten auf- und abzuarbeiten. Weltweit ist die Deutsche Bank in rund 7.800 Rechtsstreitigkeiten verwickelt. Der Vorstand hatte bisher trotzdem immer die Nase hochgehalten und sich damit nur wenige Freunde gemacht. Heute, auf der Hauptversammlung in der Frankfurter Festhalle, gab der noch neue Vorstandschef wieder seine Linie vor. Und die ist für die Verhältnisse der Deutschen Bank nüchtern und sachlich. Judith Küsters berichtet.
Inzwischen leugnet in der Führung kaum noch jemand, dass die Bank in einer tiefen Krise steckt und dass die Skandale und Betrügereien, in die sie verwickelt war, schwer auf ihr lasten. In den vergangenen Jahren hatten sich Vorstand und Aufsichtsrat dagegen trotz der immer neu aufploppenden Skandalmeldungen stets selbst gefeiert. Barbara Happe vom Verein Urgewalt kommt auch schon seit mehreren Jahren zu den Hauptversammlungen der Bank. Zusammen mit anderen Umweltschützern und Menschenrechtsorganisationen protestiert sie gegen die Finanzierung von umwelt- und klimaschädlichen Unternehmen. Und eigentlich, sagt sie, seien sich die protestierenden Umweltschützer draußen und die anzugtragenden Aktionärsvertreter drinnen in vielem einig.
Das Risikomanagement der Deutschen Bank funktioniert nicht. Das sieht man bei Themen wie Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche etc. Die ganzen Rechtsstreitigkeiten, in denen die Deutsche Bank verstrickt ist. Das sieht man aber eben auch bei Umwelt- und Menschenrechtsthemen, dass die Deutsche Bank da keine wirklichen Schranken zieht und keine klaren Regeln hat, um da viele Investitionen zu vermeiden.
Viele Aktionäre kritisieren außerdem die neuen Bonusregeln für den Vorstand. Sie seien viel zu intransparent. Aufsichtsratschef Paul Achleitner steht besonders im Fokus der Kritik. Er muss erklären, ob er die Aufarbeitung der Skandale in den letzten Jahren vorangebracht oder möglicherweise eher behindert hat. John Cryan dagegen, nach dem Abgang von Jürgen Fitschen nun alleiniger Vorstandschef, hat das Vertrauen der meisten Aktionäre.
Ich denke, die Aussagen von Herrn Cryan waren sehr ehrlich. Ich finde diesen demütigen und sehr sachlichen Ton sehr gut. Und ich denke, dass wenn man das für mehrere Jahre durchsteht, dann die Deutsche Bank auch den Turnaround schafft.
Die Deutsche Bank-Aktionäre haben in den letzten Jahren jede Menge Geld verloren. Jetzt setzen sie ihre Hoffnung auf den nüchternen Saubermann John Cryan.
Das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Einen schönen Abend noch. Ich bin Annette Wieners.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.